Das ist der Podcast Gastgeber von heute und morgen. Hier sprechen wir über Jobs mit Herz in Hotellerie und Gastronomie. Präsentiert von DEHOGA NRW.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Gastgeber von heute und morgen. Heute geht es um einen oft unterschätzten, aber entscheidenden Teil der Ausbildung, die Berufsschule. Wie gelingt das Zusammenspiel zwischen Schule und Betrieb und was brauchen Azubis, um wirklich gut vorbereitet zu sein in Theorie und in Praxis? Unsere Gäste bringen drei Perspektiven mit. Frau Dr. Claudia Spiegel, sie ist Abteilungsleiterin am Berufskolleg Meschede. Lukas Teutemann, Lehrer am selben Kolleg und, tata, Aristo Untung, angehender Koch im dritten Lehrjahr und mehrfacher Wettbewerbsteilnehmer, ich darf sagen, auch mehrfacher Wettbewerbssieger. Gemeinsam schauen wir dahin, was läuft gut und gehen jetzt in ein ganz ungewöhnliches Klassenzimmer mit euch. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Hallo zusammen. Ja, Frau Dr. Spiegel, wo nehmen wir jetzt gerade auf? Geben Sie uns doch mal ein Gefühl dafür, wir können es ja im Podcast nicht sehen, in welchem Klassenzimmer wir gerade sitzen.
Ja, wir sitzen gerade in unserem Hotelzimmer.
Und das ist in einer Berufsschule.
In einer Berufsschule, genau. In einer Berufsschule mit einer sehr großen Abteilung für die gastronomischen Berufe. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir sogar ein Hotelzimmer haben. Mit einem Einzelbett und einer Dusche, einer Toilette mit Schränken und so weiter und so fort. Einem Schreibtisch, einer Minibar natürlich auch. Also alles, was man braucht, als wenn man halt ein Hotel besuchen würde.
Und in diesem Hotelzimmer wird also auch gearbeitet. Das heißt, hier lernen die Schüler was?
Genau, wir haben in der Berufsschule auch einen Praxisanteil im Unterricht. Und hier in diesem Hotelzimmer können die Schüler dann alle Tätigkeiten erlernen, die in einem Hotelzimmer verrichtet werden von denjenigen, die dort arbeiten.
Also Schwerpunkt Housekeeping.
Das wäre dann der Schwerpunkt Housekeeping, genau. Mhm.
Super. Ja, spannend, finde ich toll. Herr Teutemann, gibt es noch weitere Werkräume in der Berufsschule?
Ja, natürlich. Wir haben noch eine voll ausgestattete Küche, wo dann zum Beispiel unsere Köche Praxis lernen können oder halt auch andere Berufe. Ne? Da wird ja das konkrete Kochen gemacht. Alles, was dazugehört, von Suppen, Soßen bis Fleischteile, was auch immer. Ne? Also vollständige Gerichte, wo dann gekocht wird.
Dann fehlt ja jetzt nur noch der Gastraum. Aristo, gibt es den auch? Habt ihr auch ein Restaurant oder eine Bar?
Ja, genau. Wir haben auch einen Bar und einen Restaurantraum, wo man da also Service praktisch lernen kann. Ist auch schön, finde ich.
Und am besten ist es dann, wenn also das, was in der Küche produziert wird, uns direkt bis ins Restaurant gebracht wird und wir einander essen können.
Ja. Also das hört sich für mich nach einem perfekten Berufsschultag an. Und ich bin froh, wir gehen jetzt mal rein. Ich vermute, es gibt auch noch so ganz klassische Klassenzimmer mit Tafel, wahrscheinlich digitalem Tafelboard und den klassischen Schulbänken. Das ist auch noch vorhanden, oder, Frau Dr. Spiegel?
Ja, das ist auch noch vorhanden. Da findet dann überwiegend der theoretische Unterricht statt. Und wie Sie sagen, wir haben also alles Mögliche an Ausstattung, sowohl was analoge Materialien angeht, aber auch digital sind wir natürlich auch aufgestellt. Mhm.
Ja, dann gehen wir doch mal rein in die Rolle der Berufsschule. Was sind denn zentrale Inhalte, die Sie den Auszubildenden vermitteln, die Sie im Betrieb so vielleicht nicht lernen würden?
Ich möchte da vielleicht noch mal ganz kurz zurückgreifen. Betrieb und Berufsschule sind laut Gesetz als Partner in der Berufsausbildung definiert. Also das heißt, wir müssen zusammenarbeiten oder wir sollen zusammenarbeiten. Wie man das ausgestaltet, kann man bestimmt ganz unterschiedlich machen. Aber eigentlich dürfte es nicht passieren, dass wir in der Schule etwas machen, was man im Betrieb so überhaupt nicht kennt.
Ja.
Also wenn wir zum Beispiel im ersten Ausbildungsjahr starten, dass die Auszubildenden Geräte und Maschinen in der Küche kennenlernen, dann haben sie die natürlich auch im Betrieb. Denn während man im Betrieb natürlich auch dann darauf eingeht, genau eingeht oder jeweils spezifisch darauf eingeht, wie werden sie angewandt, dann sind wir sicherlich so ein bisschen der Bereich, der den theoretischen Unterbau dazu liefert. Dass ich zum Beispiel sagen kann, es gibt verschiedene Schneidgeräte. Nicht nur Messer, sondern auch die Aufschnittmaschine oder der Stabmixer oder, die dann wiederum alle ähnlich behandelt werden, bei der Arbeitssicherheit, bei der Unfallverhütung und so weiter. Also wir bemühen uns zumindest darum, das zusammenzuführen, was auch im Betrieb gemacht wird.
Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei Ihnen eine außergewöhnlich praxisnahe Berufsschule ist und vielleicht sich auch wirklich abgrenzt von anderen Ausbildungsberufen, wo doch mehr im klassischen Klassenraum unterrichtet wird. Das heißt, dieser Anteil der Arbeit, der Berufsschularbeit, die in wirklich auch nochmal mit diesem Praxisteil zu tun hatte, mit den Werkzeugen, am Bett, im Gastraum. Wie hoch ist da ungefähr der Anteil, wenn Sie das jetzt mal, Herr Teutemann, wenn Sie das jetzt mal gewichten würden?
Das ist relativ unterschiedlich. Wir haben natürlich noch klassische Fächer wie Deutsch, Politik, Religion und so weiter, die dann natürlich vorwiegend im Klassenraum stattfinden, weil man da nicht unbedingt ein Hotelbett für braucht. Aber wenn wir jetzt an spezielle Fächer denken, wie Herstellung von Speisen und Produkten, dort haben wir bei uns das so, dass das etwa zu 30-40% in der Praxis stattfindet und so 60-70% in der Theorie. Ja, das ist dann aufgeteilt auf verschiedene Schultage, weil wir das auch organisieren müssen. Diese Kochkojen, da haben wir 6 Stück von in der Küche und dementsprechend viele können dort dann parallel dort kochen. Ne? Das ist dann, ja, genau, aber von den Hauptfächern, wo es dann auch wirklich ums Kochen geht und um küchentechnologische Eigenschaften oder wie auch immer, haben wir etwa diese Aufteilung.
Und jetzt haben wir ja diesen Podcast für alle Berufe in der Hotellerie und Gastronomie. Das ist da ja wahrscheinlich auch nochmal unterschiedlich. Klar, ne? Ob ich jetzt Fachkraftküche bin oder ob ich jetzt Hotelkaufmann in der Ausbildung habe. Aristo, wenn du jetzt mal schaust, welcher Part, also Praxis oder Theorie, was macht dir am meisten Spaß in der Berufsschule?
Praxis natürlich, also auf jeden Fall, aber mit dem Theorie macht mir auch sehr viel Spaß.
Ja.
Zum Beispiel bei den gasorientierten Handeln, Theorie.
Ja.
Und auch bei Herstellung von Speisen
und Produkten.
Und Produkte, das mache ich sehr gerne.
Jetzt gibt's ja auch immer so Trends in der Branche. Das ist ja wirklich großartig. Aus der ganzen Welt kommen Einflüsse und Themen, die bei uns im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Teller und auf dem Gaumen landen. Frau Dr. Spiegel, wie ist da jetzt jenseits der Lehrpläne, die ja irgendwann auch mal definiert sind, wie ist da so die Rolle der Berufsschule, auch diese Trends immer wieder aufzugreifen und zu sagen, weiß ich jetzt nicht, wir machen jetzt Pokeballs als Beispiel, dass das auch mit in die Lehrpläne reinkommt, ohne dass man jetzt 10 Jahre warten muss, bis das die generell wieder überarbeitet werden?
Ja, bis das in die Lehrpläne also richtig reinkommt, das dauert sogar eher 20 Jahre als 10. Und damit ist es natürlich jeder Schule und auch jedem Kollegen so ein bisschen überlassen, wie er das versucht mit aufzunehmen. Das ist manchmal echt ein Spagat, denn unsere Aufgabe ist es ja, für alle Auszubildenden ein bestimmtes Programm zu liefern, dass bestimmte Inhalte einfach gelehrt werden. Und dann dazu noch zu sagen, ja, in Indonesien macht man das aber so und in Argentinien wird es nochmal anders gemacht. Das kommt sicherlich häufig auch ein bisschen zu kurz, aber man versucht es immer wieder mal. Und da gibt es auch sicherlich Möglichkeiten und Ideen, wie man dann nochmal so zum Beispiel internationale Küche oder im Hotelbereich unterschiedliche Trends bei der Gestaltung von Zimmern mal aufgreift und nebeneinander stellt. Sowas kann man auch, also Hotels kann man zum Beispiel auch immer wieder sehr gut mit Exkursionen abdecken, indem man sagt, wir fahren in eine Stadt, die viel bietet an unterschiedlichen Hotels und wo man den Schülern dann einfach wirklich in der Praxis mal was anderes zeigt, als das, was wir hier im Sauerland häufig haben.
Das klingt jetzt aber auch sehr spannend. Das heißt, es gibt also die Ausflüge zur Weiterbildung, wo wirklich eine ganze Klasse gemeinsam irgendwo hinfährt und ja sich Objekte anschaut.
Ganz genau. Also das ist ein bisschen unterschiedlich, wie lange man fährt, 2, 3, manchmal auch 4 Tage. Wir haben im Programm in den letzten Jahren gehabt Hamburg, Düsseldorf, Bonn, vor allen Dingen. Und dann schaut man zum Beispiel in Hamburg das vier Jahreszeiten und das Atlantik an. Aber man guckt sich auch ja verschiedene andere Business-Hotels an, die nun völlig anders ausgelegt sind als diese ja Fünf-Sterne-Plus-Hotels mit dem besonderen Service am Gast. Oder ganz einfache, was heißt einfache Hotels, aber praktische Hotels, wo wir dann auch selber wohnen, zum Beispiel Motel One jeweils, die ja eine völlig andere Klientel bedienen als die, die wir hier vor Ort haben.
Super spannend. Also das finde ich toll. Ich hätte jetzt natürlich super gerne gewusst, wo Sie in Bonn waren. Das ist ja meine Heimat. Aber ich auch das zu durchdringen und zu verstehen, wie sich auch Konzepte zu unterscheiden. Und das eben dann auch mal, Sie haben gerade Motel One und das Hotel für Jahreszeiten genannt, um das auch mal gegenüberzustellen.
Wir waren wir im Rhein, wie heißt das denn? Das Weiße Haus am Rhein.
Im Hotel Dresden.
Genau, im Hotel Dresden waren wir in Bonn.
Ja, also das klingt ja jetzt wirklich spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es auch interessant ist, wirklich diese unterschiedlichen Konzepte nicht nur im Lehrplan vermittelt zu bekommen, sondern wirklich auch das vor Ort zu sehen und zu begreifen, wie die sich unterscheiden und warum, also um jetzt mal das Hotel für Jahreszeiten als, ich glaube, das beste oder eins der besten Hotels in Deutschland und die Motel One-Kette, auch diese Konzepte zu verstehen, wie großartig beide sind. Das ist ja das Tolle, ne? Frau Dr. Spiegel, aber ich muss da jetzt reingehen. Wie ist das denn, wenn eine Schulklasse vor dem Hotel für Jahreszeiten besteht? Ich weiß nicht, der rote Teppich ist vor einem die Drehtüre und sie gehen da rein und dann wird eine Schulklasse durchs Hotel geführt?
Also erstmal sind natürlich alle ganz fürchterlich aufgeregt, ganz fürchterlich schick gemacht. Also sowas haben wir im Leben noch nicht gesehen, was unsere Jungs und Mädels so aus sich machen. Wirklich vorbildlich, muss ich sagen, in all den letzten Jahren, die ich dann auch mit dabei war. Und dann gehen wir ja nicht ganz selbstständig durch die Drehtür, sondern uns wird ja die Tür offen gehalten. Ja,
da geht's schon mit los,
das
oder?
Das ist eigentlich schon eins der Highlights, weshalb man dann unbedingt später in vier Jahreszeiten arbeiten möchte. Und wir werden dann von zwei Personalern in der Regel empfangen. Wir sind meistens so etwa 20 Personen, also 20 Schüler plus Lehrpersonen, werden in zwei Gruppen aufgeteilt und dann gegenläufig durchs Hotel geführt. Und es ist einfach beeindruckend, weil dann wird auch erklärt, wer wo schon übernachtet hat. Gerade in vier Jahreszeiten haben ja verschiedene Zimmer oder Suiten auch die Namen berühmter Persönlichkeiten. Dann wird erzählt, worauf die Hausdame achtet. Die eigene Floristikabteilung wird besucht. Wir gehen durch die Sterne-Restaurants des vier Jahreszeiten. Also das ist einfach dann allumfassend nur beeindruckend.
Ich kann das so nachvollziehen. Und ein Tipp an jeden Hörer von uns, ihr könnt in alle Grand Hotels, in alle Fünf-Sterne-Hotels dieser Welt gehen, ohne dort übernachten zu müssen, sondern geht als Tagesgast rein an die Tagesbar, trinkt einen Kaffee und genießt diese Atmosphäre. Sie haben gerade die Floristik erzählt. Alleine die Floristik im Hamburger Wohnzimmer, in der Wohnhalle, dieser große Tisch, das zu betrachten, ist schon ein Traum. Aber ich möchte gerne jetzt nochmal so einen kleinen Lifehack für alle Hörer haben. Sie haben gesagt, Sie zeigen uns auch, worauf die Hausdame achtet. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, Mensch, das war beeindruckend oder das ist jetzt nochmal so diese Extratour?
Ja gut, ob das für mich jetzt so beeindruckend war, das weiß ich gar nicht mal, weil ich es irgendwann auch wusste. Ich weiß nicht, ob ich es wusste, weil ich einfach schon auch ein paar Mal da war und es gesehen habe. Aber dann oberhalb der Gardinenleisten zu gucken, ob da auch Staub gewischt wurde, ja, das hat doch den einen oder anderen zum Denken angeregt, ob er das bei sich nicht auch mal machen könnte.
Und da kommt man nicht so einfach hin. Da muss man schon auf den Stuhl oder auf ein Leiterchen klettern. Genau. Ne? Ja, spannend. Aristo, bist du auch schon mit gewesen auf einer Exkursionstour?
Leider noch nicht.
Noch nicht?
Okay. Wollen wir das machen in diesem Wochen, aber haben wir leider noch keine Zeit mehr.
Wir haben es leider nicht mehr geschafft. Wir wollten noch was machen, aber...
War sie nicht beim Erasmus dann stattdessen?
Stimmt, genau.
Ja, Erasmus hat bei Aristo hat bei Erasmus teilgenommen.
Ah, okay. Und was bedeutet das?
Also ich habe für einen Monat, also drei Wochen, eine passische
Tätigkeit.
Tätigkeiten, also, genau.
Wie ein Praktikum.
In anderen Land. Also ich habe in Athen gewählt. Und ja, ich habe da auch im Gastronomiebereich für 3 Wochen gearbeitet.
Also du bist nach Griechenland, bist dort in einen Betrieb rein und hast dort mitgearbeitet.
Ja, ganz genau.
Ja, das ist ja natürlich auch stark. Was war das für ein Betrieb?
Das heißt, This is Loco. Das ist so ein Brunch-Restaurant. Also ja. Das ist von 8 bis 16 Uhr auf und ja, wir servieren nur Brunchkarte für die ganze Tag.
Oh, Aristo, also da brauchen wir auf jeden Fall den Link von diesem Lokal. Wenn du das guten Gewissens empfehlen kannst, kommt das in die Shownotes rein. Und jeder, der nach Athen fährt, bin ich sicher, schaut sich das gerne mal an. Was für ein großartiges Konzept. Dann ist um 16 Uhr doch der Laden zugemacht.
Die Laden ist bis 20 Uhr, aber die Küche bis 18 Uhr, glaube ich.
Ungefähr. Okay, okay. Ja, klingt auch nach einem schlüssigen Konzept gegen den Fachkräftemangel, ne? Und natürlich auch spannend für Gäste zu sagen, ich habe da eine Sache, auf die ich mich spezialisiere und das ist eben Brunch. Okay, ja, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen zurück wieder von Athen und Hamburg nach Meschede. Also leid mir das jetzt tut, also ich würde jetzt ein bisschen mit euch weiter um die Welt reisen. Aber Herr Teutemann, mich würde mal so interessieren, aus Ihrer Sicht, Sie sind ja noch ein recht junger Berufsschullehrer, wenn man das jetzt mal hier im Podcast auch so sagen darf. Sie haben ja aber trotzdem auch diese Anpassungen an die Lehrpläne mitbekommen, auch die Änderungen, die es jetzt in den letzten Jahren gab, in den Ausbildungsberufen für Hotellerie und Gastronomie. Wie blicken Sie darauf? Welche Entwicklungen und Anpassungen waren aus Ihrer Sicht da wichtig? Wo hat es auch wirklich mal eine Neuerung gebraucht?
Ja, also besonders gut ist, dass es relativ modular aufgebaut ist. Das bedeutet, wir haben das erste Berufsschuljahr, wo fast alle Jahrgänge einen relativ identischen Unterricht haben, sodass ein Wechsel zwischen den Berufen recht gut möglich ist. Auf der anderen Seite...
Nochmal, das müssen wir jetzt, glaube ich, nochmal gerade sacken lassen. Was ist möglich?
Ein Wechsel zwischen den Berufen.
Innerhalb der Ausbildung. Also ich mache eine 3-jährige Ausbildung.
Genau, und oft haben wir die Problematik, dass gewisse Schüler vielleicht noch nicht genau wissen, ob dieser Beruf etwas für sie ist. Und damit haben die Möglichkeit, weil gewisse Grundlagen in verschiedenen Berufen auch relativ ähnlich sind.
Ja.
Dass die dann alle in der Berufsschule den gleichen Stand haben vom Wissen her und dann wechseln können von Koch zu Service zum Beispiel.
Ach, das ist ja großartig, das wusste ich überhaupt noch nicht. Also ich habe schon mitbekommen, dass man die Betriebe wechseln kann, dass der DEHOGA da auch sehr auch bei unterstützt und auch die Berufsschulen. Aber ich kann also auch meinen Ausbildungsberuf innerhalb dieser Branche da nochmal nachjustieren.
Genau. Und eine andere große Neuerung war dann natürlich, dass dann zum Beispiel wir die Fachkraft Küche haben, dass dann nur ein 2-jähriger Bildungsgang ist, wo man dann aufsatteln kann auf den Koch, wenn man möchte, wenn man sich das vielleicht vom Anspruch her einfach nicht zutraut. Also dieses modulare System ermöglicht es halt den Schülern, dann auch nochmal eine Qualifikation zu bekommen, falls man vielleicht auch den Koch nicht schaffen sollte oder so. Ne?
Das ist toll und wir hatten in der Folge auch darüber gesprochen, genau, dass es eben auch wirklich für viele erstmal ein Einstieg ist, um zu sagen, ich kann langsam mich daran tasten, kann auch zum Beispiel, wenn wir jetzt Schüler haben aus dem Ausland, die mit der Sprache noch nicht so fit sind, die sagen, ich mache diese Ausbildung jetzt erstmal und setze dann, wenn ich dann in allem fit bin und mich gut eingelebt habe, dann setze ich eben dieses dritte Jahr noch damit drauf, ne?
Genau. Ja, das ist auf jeden Fall einer der Vorteile. Ne? Natürlich ist das eine große Umstellung dann, weil gerade deswegen auch viele Themen verschieben oder verschoben werden mussten. Und diese Reihenfolge der Themen dann manchmal ein bisschen problematisch ist, vor allem weil dann auch gerade für das zweite Lehrjahr viel zusammengestaucht worden ist. Und das ist eine große Herausforderung auf jeden Fall, ne, wo wir dann vorstehen, vor allem mit Blick auf die Prüfungen dann, weil dort ja eigentlich nur die ersten 18 Monate geprüft werden sollen. Aber welches Thema macht man dann zu welcher Zeit? Ne? Und dementsprechend werden dann trotzdem all diese Themen in der Prüfung abgefragt, wo man dann an der Berufsschule teilweise gar nicht hinterherkommt, weil wir haben danach ja noch ein paar Monate Unterricht. Ja, das manche Sachen muss man halt zuerst machen und manche kann man erst später machen.
Also auch eine Herausforderung für Sie als Lehrer.
Genau, ja.
Sie haben ja, Frau Dr. Spiegel hat ja vorhin erwähnt, dass diese Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben wirklich so relevant ist und auch eines der, muss man sagen, Erfolgsgeheimnisse der Ausbildung. Es ist ja auch etwas, die ganze Welt beneidet uns ja um das duale Ausbildungssystem. Aber können Sie vielleicht mal so schildern aus einem Praxisbeispiel, wie konkret die Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben funktioniert? Also was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Oder vielleicht auch mal eine Geschichte, die Sie erzählen können, wo Sie sagen, Mensch, das war klasse.
Ja, da muss ich mich jetzt dran erinnern. Also es gibt natürlich täglich viele Arten der Zusammenarbeit. Ne? Das fängt damit an, dass man in Erfahrung bringt, wenn jemand krank war, dass er krank war und so weiter und so fort, weil das für die Benotung dann bei uns natürlich wichtig ist. Ne? Aber wir haben jetzt gerade mit dem Fachkräftemangel auch viele Kooperationen mit diversen Ländern, wo dann Menschen zum Beispiel aus Vietnam, aus Thailand, im Moment viel aus dem asiatischen Raum halt, zu uns kommen, um die Ausbildung zu machen. Und dort gibt es öfter dann ja große Herausforderungen in Bezug auf die Visa, in Bezug auf die Eingliederung dieser Personen in die Systeme, weil es halt unfassbar komplex ist. Sie müssen sich vorstellen, die kommen ja an, haben vielleicht einen Crashkurs Deutsch gemacht und dann müssen die mit der Ausländerbehörde sich auseinandersetzen, ne? in dem Land, wo sie herkommen, mit dem Visa und so weiter, ne? Dann kommen sie ja an, da haben sie dann einen Betrieb, da haben sie dann die Berufsschule, da haben sie dann die IHK, da haben sie dann, also da kommt ja ein Masse an Informationen auf die zu. Und da hilft das dann immer sehr, wenn man da im Austausch mit den Betrieben ist, ja, wann kommen die denn jetzt konkret hier an? Die kommen ja auch manchmal mit hier in Meschede an, ne? Wir sind im Hochsauerlandkreis, hier ist meist ein bisschen kälter als woanders, ne? Und dann kommen sie mit einer kurzen Hose hier an und das sind dann schon Herausforderungen, so, ne? Dass dann hier kalt ist. Ne? Mhm. Und ja, manche Betriebe engagieren sich da wirklich stark, indem die dann auch von sich aus nochmal Deutschkurse geben und an diesen Stellen halt helfen, ne? Mit ja, wo die müssen dann ja irgendwo wohnen und ja, da gibt es viel, was dann auch manchmal abgesprochen wird, so, ne? Und ja, das ist dann spannend.
Und das ist eine wunderbare Überleitung jetzt zum, also Sie als Lehrer waren jetzt ehrlich gesagt nur das Vorprogramm, ja, ist wie bei einem guten Rockkonzert. Jetzt kommt der Star, Aristo. Jetzt geht der Block an dich und das ist eine spannende Frage auch an dich. Du machst eine Ausbildung zum Koch. Du machst die im Hotel Daimann. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, das Hotel Daimann war ja auch schon mal bereits in einer Folge bei uns im Podcast, auch mit eurer Ausbilderin. Also es war eine sehr spannende Frage. Aber jetzt kommen wir doch erstmal zu dir. Wo bist du geboren und wann bist du nach Deutschland gekommen?
Ja, ich bin in Indonesien geboren und seit Dezember 2021 bin ich hier gekommen.
Also du bist für diese Ausbildung nach Deutschland gekommen?
Ja, genau.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Also als ich Kind war, ich habe ganz oft mit meinem Vater gekocht. Er hat so einen Business Catering, also wir waren oft in so einer sozialen Veranstaltung, so wie Bazar und mit einem Food Truck, sowas haben wir sehr oft gemacht. Deswegen ich habe auch viel Interesse für die Gastronomiebereich.
Ja.
Und dann, aber das Problem, ich wollte nicht in Indonesien bleiben. Also ich musste woanders gehen.
Ja.
Und ich war in einem Seminar in meiner Schule. Das war, wir haben über Ausbildung gesprochen. Und ja, das habe ich meine Interesse dafür. Also deswegen, ich habe auch damals 6 Monate Deutsch gelernt in Indonesien und dann.
Das heißt, du hast in der Schule von dem Ausbildungssystem in Deutschland gehört?
Ja, ich habe schon.
Und hast dann gesagt, ich möchte nach Deutschland und diese Ausbildung machen?
Ja, ganz genau.
Ah, das ist ja spannend. Das heißt, es ging jetzt gar nicht darum, dass du gesagt hast, Mensch, in welches Land, auf welchen Kontinent möchte ich? Ich bin dann immer ganz baff, dass Leute sich für Deutschland entscheiden. Alleine schon, weil unsere Sprache so schwierig ist. Ich möchte die nicht lernen müssen. Also Hut ab und toll, dass du das gemacht hast. Dann denke ich immer, das ist doch im ganzen angelsächsischen Raum für viele viel, viel leichter und auch mit einer größeren Auswahl. Also toll, dass du dich für Deutschland entschieden hast. Aber spannend auch, es war das System der Ausbildung, was dich da angetriggert hat.
Ja, soweit ist ja cool. Okay, finde ich.
Cool, glaub, das ist ja klasse. Ja. Siehst du mal, ich habe ja gesagt, das hat einen weltweit guten Ruf. Das freut mich jetzt, dass du das bestätigst. Also stand fest, es ist dir in die Wiege gelegt, du möchtest Koch werden. Du hast dann gesagt, ich möchte gerne eine Ausbildung machen, ich möchte die in Deutschland machen. Dann hast du einen Crashkurs gemacht, dann bist du nach Deutschland gekommen. Wie war für dich der Start? Wie ist das dann gewesen, als du im Hochsauerlandkreis aufgeschlagen bist?
Ich stimme Ihnen zu, das war kalt. Am Anfang war es sehr kalt. Ich habe nicht gedacht. Aber ich habe gut vorbereitet eigentlich. Am Anfang war auch schwierig wegen der Kultur. Und Heimweh ist ja immer da. Weil ich bin ja auch die einzige Kind in der Familie und das finde ich sehr schwer. Also so weit von meiner Familie.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich finde das wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil du kannst, Indonesien ist halt nicht ums Eck, du kannst nicht sagen, ich habe Montag frei und fahre mal zu meinen Eltern.
Ja, leider nicht.
Oh. Macht ihr viel FaceTime? Seht ihr euch viel?
Ja, ziemlich oft.
Ja. Oh, schön. Und waren deine Eltern auch schon im Hochsauerlandkreis? Waren sie mal bei dir?
Noch nie, leider nicht. Leider noch nicht.
Okay, du hast jetzt deine Ausbildung fast zu Ende.
Yes.
Erzähl mal, wie war es denn so? Wie hat dir der Berufsschulpart denn gefallen? Ich kann mir vorstellen, das Hotel war großartig. Und wie war es in der Schule? Bist du gerne in die Schule gegangen oder hast du gedacht, oh, ich bin froh, wenn ich wieder im Hotel bin?
Nein, ich mag sehr gerne in die Schule zu kommen, weil... Das ist ja richtig. Ich brauche auch theoretischen Unterricht. Also wenn man nur Praxis weiß, aber null von der Theorie, das auch kann man auch ja nicht, finde ich. Also für mich, ich brauche auch Balance von den Theorie und Praxis. Also finde ich, deswegen unterrichten in der Berufsschule finde ich wichtig.
Und was hat dir am meisten Spaß gemacht?
Praxis.
Praxis in der Schule ist auch. Also Praxispart auch in der Schule dann.
Ja, genau.
Gut, okay. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt gibt es ja bei dir so eine Besonderheit. Und ich finde das wichtig, da jetzt auch mal darauf hinzuweisen, dass wir darüber auch sprechen, weil das auch für die Branche so eine Besonderheit ist. Du hast an mehreren Wettbewerben teilgenommen. Und das ist ein Thema, das hatten wir im Podcast jetzt so noch nicht. Vielleicht erzählst du uns einmal etwas darüber, was sind das für Wettbewerbe, wer nimmt da teil, wie finden die statt, wie ist das organisiert?
Ja, gerne. Das war in Dortmund, das war die DEHOGA Westfalen Cup 2025.
Ja.
Da gab es 11 oder 13 Teilnehmer war das. Und am Anfang, ich habe gar nicht gedacht, dass ich weiterkommen kann, weil ja, ich habe einfach angemeldet und dann einfach die theoretische per online auch erstmal teilgenommen haben.
Ja.
Und ich habe E-Mail gekriegt und dann, okay, du kommst weiter und jetzt, was war ich denn? Und danach, ich habe auch mit meinem Chef gesprochen, ich habe auch mit meinen Lehrern gesprochen und ja, erstmal, ich schreibe alles, was ich machen wollten und dann, ja, so wie Menübesprechung, wie sieht das aus, ist das gut oder brauchen wir etwas dazu und dann, ja, und dann Übung mache ich auch und dann, ja.
Also ich kenne das ja aus diesen Kochsendungen. Das ist ja auch immer so, gibt es ja ganz viele, wie es auch so ein Wettbewerb ist, wo mehrere gegeneinander kochen und dann ein Menü machen und dann wird es hinterher verkostet und bewertet. Ist das bei einem Wettbewerb so, dass ihr da als Auszubildende seid und bekommt ein bestimmtes Thema und dann werdet ihr da verglichen oder geht es da um die Kreativität? Also kann jeder Freestyle irgendwas machen?
Okay, ja, da gab es auch bestimmte, also Hauptbestandteile Warenkorb.
Ja.
Also wir mussten von der Vier-Gang-Menü kochen für 8 Personen. Mhm. Und die Vorspeise war das von, besteht aus Schwarze Wurzel, genau. Ja. Schwarze Wurzel. Feldsalat und Speck für die als Vorspeise.
Ja.
Und dann die Zwischengang war die Doraden und Rote Bete und Reis. Und Hauptgang war Tafelspitz, Rinder Tafelspitz.
Wow, so ein richtiger Klassiker.
Ja, und Steckrübe war das. Und
wow.
Dessert war Quark und Zitrusfrüchte.
Also abgesehen davon, dass ich jetzt gerade merke, dass wir den Podcast, ich hätte den Podcast nicht nüchtern aufnehmen dürfen. Ich habe jetzt gerade richtig Appetit bekommen. Aber also erstmal hört sich das schön an und ich finde das schon ganz toll, dass du, also die Auswahl, auch das Gemüse, was du gerade erwähnt hast, ich finde das toll, dass genau solche Sachen auch wieder auch im Lehrplan und auch in den Wettbewerben landen. Man muss ja mit untersuchen, um ein Lokal zu finden, in dem ein Tafelspitz oder auch eine rote Beete serviert wird. Großartig. So, und dann bist du dahin und dann gab es diesen Wettbewerb und ja. Ist gut gelaufen.
Gut gelaufen und ich bin bei zweiter Platz.
Ah, super. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ja, aber die Frage ist ja jetzt auch, sich auf so einen Wettbewerb vorzubereiten. Du hast es gerade schon gesagt, ihr habt auch dann natürlich im Hotel überlegt und du hast auch geübt. Wie hat dich die Schule dabei unterstützt? Also spielt die Schule da überhaupt eine Rolle? Das fragen wir es mal so. Ist dieses Thema Wettbewerbe, wenn die Schüler auf Wettbewerbe gehen und dafür dann eben auch nochmal die Vorbereitungen, logischerweise, denkt man ja wahrscheinlich morgens, mittags und abends und auch noch nachts dran. Wie mache ich das jetzt? Wie präsentiere ich mich? Wie präsentiere ich meine Leistung? Ist das überhaupt ein Thema, was in der Schule besprochen wird mit deinen Lehrern, wo du da nochmal Unterstützung bekommen hast?
Darf ich da noch mal kurz was zu sagen?
Aber gerne.
Also es ist sehr unterschiedlich mit den Wettbewerben, aus welcher Richtung sie kommen. Der DEHOGA-Wettbewerb, an dem Aristot teilgenommen hat, ist ein Wettbewerb, da werden die Betriebe direkt angesprochen. Mhm. Und die Betriebe überlegen, haben wir Auszubildende, die daran teilnehmen können. Und dann läuft das im großen Umfang auf betrieblicher Ebene.
Ja.
Also ich bin sicher, Aristo hätte mal fragen können, wenn er da noch eine Frage gehabt hätte hier in der Schule. Aber da sind wir wenig involviert bei dem Wettbewerb. Während andere Wettbewerbe, da werden wir als Schule angesprochen, ob wir die durchführen wollen.
Ah, okay.
Und dann sind wir die Initiatoren oder die ausführende Umgebung. Und wir sprechen die Schüler an und sagen, kommt, macht es doch einfach mal. Euch kann ja nichts passieren, außer dass ihr euch auf die Prüfung vorbereitet habt.
Das heißt, das sind dann auch Wettbewerbe, die bei Ihnen, genau. Also in dem Hotelzimmer, in dem Restaurant, in der Küche, von der wir gerade gesprochen haben,
genau.
Die bei Ihnen vor Ort im Berufskolleg stattfinden.
Die dann auch unter einem bestimmten Thema stattfinden. Mhm. Also wir haben hier im Haus zum Beispiel einen vegetarischen Teller. Mhm. Den hat Aristo bestimmt auch gemacht, wenn ich ihn, so wie ich ihn kenne.
Das war letztes Jahr.
Ne? Ja. Ne? Und so haben wir einige Wettbewerbe, die jetzt natürlich nicht so, ich sag mal, nicht so groß sind oder nicht so bundesweit ausgetragen werden, aber landesweit meistens schon.
Okay, und Aristo, ich habe gerade gehört, vegetarische Teller, also da hast du auch mitgemacht.
Ja, genau.
Und auch einen guten Platz abgelegt?
Auch einen zweiten Platz. Aber das war letztes Jahr, als ich in der zweiten Lehrjahr.
Ja, okay. Du, man muss immer noch Ziele haben. Also sei froh, dass es zweimal der zweite Platz war. Stell mir vor, man hat immer nur die Nummer eins, dann ist es viel schwieriger. Also schön, da muss jetzt noch der erste Platz für irgendwas kommen, aber das kriegen wir hin, da bin ich ganz optimistisch. Ich kann mir vorstellen, dass ein DEHOGA-Wettbewerb auf Landesebene oder auf Bundesebene natürlich auch eine andere Presse mit sich zieht. Aber es geht ja generell um diese Thematik mit den Wettbewerben. Zum einen auch eine Motivation zu schaffen, weil das ja Spaß macht. Und zum anderen ist es aber ja auch nochmal eine besondere Stresssituation, die dazukommt, ne?
Ja, also stressige Situation. Mhm. Ja, genau. Mhm. Weil, ja, als ich auch die erste Wettbewerb teilgenommen habe, das war auch stressig. Also die Nervosität ist ja so hoch. Aber wenn du das einfach so machst, das wird einfach laufen, glaube ich.
Hast du einen Tipp für die, die uns zuhören und jetzt vielleicht gerade in der Vorbereitung sind für einen Wettbewerb? Gibt es eine Atemtechnik, eine Entspannungstechnik? Gibt es irgendein Ritual, was dir hilft, um runterzukommen, um relaxed zu sein?
Würde ich sagen, musst du einfach an dich glauben und dann brauchst du nicht die anderen gucken, einfach Fokus, was
sehr
du
gut.
machst. Einfach so.
Sehr gut, also bei dir bleiben.
Ja, weil manchmal, wenn meine Kollegin ist schon fertig, aber ich habe noch nicht fertig und fängst du an, zum fest zu werden und das finde ich nicht gut, aber wenn du so Fokus bleiben, das wird auch okay.
Sehr gut, danke. Vielen Dank für den Tipp. Und Aristo, ich würde jetzt dich auch gerne bitten, uns vielleicht nochmal so einen kleinen Ausblick zu geben. Wenn jetzt Jugendliche überlegen, halt so zu machen wie du, ja? Also zu sagen, ich möchte gerne eine Ausbildung machen als Koch. Das ist was, da habe ich Spaß dran. Ich habe das zu Hause in meinem Umfeld gemerkt. Das ist einfach meine Leidenschaft. Gibt es da etwas, was du Jugendlichen noch mitgeben möchtest als Tipp, als Empfehlung?
Ich würde auch sagen, also die Gastronomie Welt ist ja hart und belastbar, ist das richtig?
Du musst belastbar sein, ne?
Ja, also wir müssen belastbar sein. Aber wenn man auch Essen liebt und gerne mit Team arbeiten, das ist ja perfekt Bereich für dich.
Ja, das sprichst du was an. Also auch dieses Arbeiten im Team, das ist natürlich in der Küche auch schön. Man denkt immer, das sind alles so Einzelkämpfer, jeder ist da an seiner Station. Aber ihr gemeinsam schafft ein Erlebnis für den Gast und das schafft ihr auch nur zusammen, ne? Es muss rund laufen.
Ja.
Wo geht's für dich nach der Ausbildung hin?
Ich bleibe gerne bei Daimann.
Das ist schön. Da wird das Hotel Daimann sich freuen. Ich glaube, der ganze Hochsauerlandkreis und die Gäste aus dem In- und Ausland werden sich freuen. Deine Eltern werden möglicherweise ein bisschen traurig sein. Die hätten mich wahrscheinlich gerne wieder zurück. Ne?
Aber ich habe auch dieses Jahr einen Plan, also zurück nach Indonesien fliegen.
Okay, schön, sehr gut. Dann wünschen wir dir da ganz viel Spaß bei und wir bleiben aber jetzt im Podcast nochmal bei einem Punkt, den ich gerne nochmal ansprechen möchte. Wie muss ich eigentlich vielleicht auch eine Berufsschule entwickeln, um in Zukunft attraktiv und wirkungsvoll zu bleiben? Und da würde ich jetzt gerne doch nochmal kurz mit den Lehrern sprechen. Wir haben das ja gerade gehört, Lehrpläne ändern sich nicht so häufig, aber ich kann individuell etwas machen. Frau Dr. Spiegel, vielleicht auch mal so der Appell auch an andere Schulen oder auch aus Ihrem Netzwerk. Wie arbeiten Sie daran? Was ist zu tun, damit der Schulpart den Schülern Spaß macht?
Also ich glaube, wichtig ist oder zentral ist natürlich immer, dass wir bestimmte Inhalte haben, die wir auch vermitteln müssen. Da kommen wir einfach nicht drum rum. Nur wie man es macht. Da sind uns ja eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten gegeben. Und da meine ich, ist auch jeder Kollege und jede Kollegin aufgerufen, für sich zu überlegen, was passt zu mir und was passt zu meinen Schülern, weil ich muss authentisch sein. Das müssen unsere Schüler im Berufsleben auch. Man kann dem Gast letztendlich nichts vormachen. Er merkt es, wenn ich kein ehrlicher Gastgeber bin. Und das finde ich, das muss ich auch als Kollege oder als Kollegin meinen Schülern jeden Tag transportieren.
Ja, guter Hinweis. Herr Teutemann, wie blicken Sie da drauf?
Also das Schöne ist ja, dass wir eine praktische Berufsausbildung hier haben letztendlich, ne? Und dementsprechend kann man da immer sehr pragmatisch drauf gucken. Es gibt natürlich Grundlagen, wissenstechnisch und so weiter und in dem, was wir kochen dann in dem Fall, die man drauf haben muss. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ja letztendlich, was sich gut verkauft, wird erfolgreich sein, das, was beim Gast ankommt. Und dieses Kriterium haben wir letztendlich immer und können das immer als Voraussetzung nehmen. Ne? Es muss beim Gast ankommen, ich muss es verkaufen können, ich muss meine Brötchen damit verdienen können. Mhm. Und wenn man das als Kriterium für Unterricht oder das, was man halt vermittelt nimmt, glaube ich, dass man dann relativ betriebsnah vielleicht auch was macht und oder realistisch, sodass die Schüler sich dann auch selbst vorstellen können, ja, das muss ich lernen und dann auch Verbindlichkeit darin sehen. So, ne?
Ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das war auch mit einer der wichtigen Änderungen im Lehrplan, dass man gemerkt hat, der war teilweise so weit weg vom Alltag, der alte Lehrplan, so weit weg vom Alltag der Schüler. Ja, also wie oft hast du dann noch ein Chateaubriand und eine Crêpe Suzette zu flambieren? Aber sie sagen das, es muss eben es muss in der Praxis funktionieren, es muss rentabel sein, auch wenn man sich später mal selbstständig macht. Auch eine Vorbereitung auf selbstständiges Arbeiten der Gastronomie ist wahrscheinlich auch ein Part der Ausbildung, den man auch vielleicht auch so im zwischenschulischen Bereich da mitvermitteln kann. Ne?
Genau.
Jetzt eine Sache treibt mich noch um. Wir haben ja über diesen Schülerausflug gesprochen. Also ich bin gedanklich immer noch im Hotel für Jahreszeiten. Gibt es auch einen Lehrerausflug, Herr Teutemann?
Ja, wir haben natürlich auch im Rahmen des Teambuildings hier einen Lehrerausflug. Und da zitiere ich vielleicht meinen Schulleiter, Bei dem letzten hat der Bus gebrannt. Das Was? War wohl ganz gut.
Der Bus gebrannt, also im Sinne als Spruch, die Hütte hat gebrannt, wir genau, hatten Spaß. Also
wir sind dann gut, mit dem Bus losgefahren und da war die Stimmung sehr gut, ja. Ja.
Aber jetzt jenseits der Stimmung, also es geht ja bei den Schülerausflügen darum, dass sie auch ein bisschen was lernen, sich Betriebe anschauen. Ist das etwas, was sie auch organisiert machen? Da zielt meine Frage raus. Schauen sie sich als Lehrer auch gezielt Betriebe an, gehen in die Welt und bringen Impulse von außen mit? Oder ist das jedem einfach so überlassen, ob er daran Interesse hat oder nicht?
Ja, also in dem Fall war das natürlich nur unser Betriebsausflug, ne, wo man natürlich für die Stimmung sorgt. Aber wir haben auch gute
auch wichtig
dabei, dass wir zum Beispiel hier jetzt mal eine Weinschulung gemacht haben oder sowas.
Ja,
das heißt, wir holen uns dann externe im Rahmen von Fortbildung ins Haus. Ne, und wenn das dann organisatorisch auch klappt, fahren wir auch mal wohin, zum Beispiel eine Besichtigung von einer Brauerei oder ähnlichem, je nachdem, was dann so an der Tagesordnung, was dann vorgeschlagen worden ist in der Bildungskonferenz.
Also Aristo, für mich hört sich das alles so an, als hätten die Lehrer da ein bisschen mehr Spaß, ja? Weinprobe, Brauereibesichtigung und ihr werdet hier durch die Hotels geschleust, aber gut, da müssen wir vielleicht nochmal...
Es gibt ja auch noch eine Veranstaltung nach dem Hotel Schleusen.
Sie meinen, Sie hatten in Hamburg, hat auch der Bus gebrannt.
Ich habe vermieden, das dann näher zu kontrollieren, was dann stattfand. Und ich glaube, das kam auch bei den Schülern ganz gut an.
Oh, wie nett. Das ist eine sehr charmante Umschreibung. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank an alle drei, dass Sie dabei waren. Das hat riesig Spaß gemacht.
Ja, gerne.
Ja, wir bedanken uns auch bei Ihnen, Frau Eschbach.
Ja, wir haben gehört, Berufsschulen sind ein unverzichtbarer Teil der Ausbildung und sie können auch wirklich nur dann stark sein, wenn alle an einem Strang ziehen. Die Betriebe, die Lehrkräfte und natürlich auch die Azubis. Also ein großes Dankeschön geht an meine Gäste, an unsere Gäste, Claudia Spiegel, Lukas Teutemann und Aristo Untung, für ihre Einblicke, für die Ideen und auch für ihre Begeisterung für die Ausbildung. Denn es ist so, gute Gastgeberinnen brauchen eine gute Ausbildung und zwar heute und morgen. Bis bald und bleibt engagiert.
Das war der Podcast Gastgeber von heute und morgen. Jobs mit Herz in Hotellerie und Gastronomie. Abonniert unseren Podcast und teilt ihn gerne mit Gastgebern von heute und morgen.